Wir schlagen auf Markus Kapitel 3. Markus Kapitel 3 und ich beginne damit, die Verse 1 bis 12 vorzulesen. Markus Evangelium Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Und er ging wiederum in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück, und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan, und die aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, und der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, so dass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Ja, das ist die Begebenheit aus dem Leben unseres Herrn, die wir heute betrachten wollen, beziehungsweise die Begebenheiten, da es ja eigentlich zwei Szenen sind, die in diesem Text enthalten sind. Nun ist der erste Teil dieses Textes eine erneute Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern über die richtige Einhaltung des Sabbatgebots. Und darüber hatten wir eigentlich schon letztes Mal etwas gehört. Eigentlich war ja schon der letzte Abschnitt ebenso eine Kontroverse über den Sabbat. Dort waren es ja die Jünger, die Weizenkörner zerrieben, um sie zu essen, und die Pharisäer sie dafür anklagten. Und nun steht im Fokus, ob am Sabbat geheilt werden darf oder nicht. Und obwohl der Streitpunkt beider Ereignisse im Grunde derselbe ist, sind die Lehren, die wir aus dem Text ableiten können, doch verschieden, aufgrund einiger Unterschiede, die wir in diesen Texten haben. Im letzten Abschnitt, den von Kapitel 2, 23 bis 28, waren es die Pharisäer, die auf Jesus zukamen, um ihn anzuklagen. In unserem Text ist es unser Herr selbst, der die Kontroverse beginnt, indem er nun an sie eine Frage richtet. Die letzten vier Abschnitte bestanden immer daraus, dass eine Frage von den Pharisäern an Christus herangetragen wurde, und nun stellt er sich hin und richtet an sie eine Frage. Zweitens, im letzten Abschnitt, ja, lasen wir einfach diese Anklage und die Antwort des Herrn. Man könnte auch sagen, eine sachliche Lehrabhandlung darüber, wie der Sabbat zu verstehen ist und wie nicht. In unserem Abschnitt ist es nur eine Frage, die der Herr in den Raum stellt. Aber wir bekommen viel mehr von dem Konflikt mit, von den Emotionen, die sowohl im Herrn als auch in den Pharisäern sich abspielen, und auch von den Reaktionen, die stattfinden. Man könnte sagen, im letzten Abschnitt hatten wir die lehrmäßige Widerlegung der falschen Lehre der Pharisäer. In diesem Abschnitt sehen wir Christus und lernen von ihm, wie er für die Wahrheit einsteht, wie er sich hinstellt und für die Wahrheit einsteht. Er steht nun auf und konfrontiert die Pharisäer. Und das ist eine Situation, in der der Herr uns ein Vorbild ist, in der wir von ihm lernen können und sollen. Auch für uns kann und wird es immer wieder Situationen geben, wo es von uns gefordert ist, für die Wahrheit aufzustehen. Und genau dafür wollen wir heute von unserem Herrn und können heute von unserem Herrn und wollen das hoffentlich auch Lektionen lernen, wie das geschehen soll. Ich habe 6 Lektionen aus diesen 12 Versen abgeleitet. Erstens, er konfrontiert sie. Zweitens, er wird zornig. Drittens, er wird traurig. Viertens, er ist bereit, Opfer zu bringen. Fünftens, er sucht nicht den Konflikt. Sechstens, er hat dennoch großen Zulauf. Das sind die Punkte, die ich heute Stück für Stück entfalten werde. Und vorweg sei gesagt, dass der erste der längste ist. Aber zu Beginn erstmal die Hintergrundgeschichte. Ja, was geschieht hier? Wir haben einen weiteren Sabbat. Es ist nicht dasselbe wie der aus der vorherigen Geschichte. Und Jesus geht, wie es hier heißt in Vers 1, wiederum in die Synagoge. Wie er das mit ziemlicher Sicherheit jeden Sabbat tat. Und wenn Jesus in dieser Zeit in eine Synagoge ging, dann tat er das nicht einfach, um zuzuhören, sondern um zu lehren. Das erkennen wir auch aus diesem Text heraus, nämlich daran, wie er freimütig ihm das Wort ergreift und diesen Mann in die Mitte bittet. Das tut er im Zusammenhang damit, dass er lehrte. Und dasselbe sehen wir auch in all den anderen Begebenheiten, in denen gesagt wird, dass Jesus in die Synagogen ging. Jesus lehrte, und das hat er auch, allein schon, er hatte den Auftrag zu lehren und die Menschen wollten ihn auch hören. Er hatte großen Zulauf. Und wir sehen, wie sich nicht nur, entweder neugierige oder wissbegierige Menschen in die Synagoge setzen, sondern auch die Pharisäer, die allerdings nicht dort saßen, um sich belehren zu lassen, sondern wir lesen in Vers 2, sie waren dort, um ihm aufzulauern. Um ihn aufzulauern, um etwas zu finden, wofür sie ihn verklagen könnten. Verklagen und zwar vor Gericht, um diesen Mann endlich zum Schweigen zu bringen. Ja, der Konflikt zwischen den zwei Parteien, zwischen Christus und den Pharisäern, schreitet von Eskalation zu Eskalation und wird in diesem Abschnitt einen neuen Höhepunkt erreichen. Aber sie sitzen auch schon zu Beginn der Begebenheit nicht ihm wohlwollend da, sondern sie lauern ihm auf, sie wollen ihn anklagen. Und zwar haben sie auch schon etwas im Blick. Sie sehen, dass eben dieser Mann mit einer verdorrten Hand auch noch da war. Eine verdorrte Hand, was beschreibt das? Wörtlich beschreibt es das, was es im Deutschen heißt, verdorrt oder ausgetrocknet. Nun war aber die Hand natürlich nicht einfach vertrocknet, sondern es beschreibt, dass sie eben nicht mehr funktionsfähig war. Und wie es beschrieben wird, legt auch nahe, dass es nicht von Geburt an so war, sondern dass dieser Mann einen Unfall hatte oder von einer Krankheit befallen war, die seine Hand, nach Lukas seine rechte Hand, arbeitsunfähig machte, sodass dieser Mann in seiner Arbeitsleistung stark eingeschränkt war. Und die Pharisäer sahen darin nicht in erster Linie eine Person, die zu bemitleiden wäre, sondern in erster Linie sahen sie darin eine Gelegenheit, um endlich Christus ganz greifbar vor aller Augen anklagen zu können. Denn sie wussten von ihm, dass er umherzog und heilte und alle heilte, die zu ihm kamen. Und wenn er ihn am Sabbat heilen würde, dann wäre das nach ihren Geboten ein Verstoß gegen das Gesetz, denn am Sabbat durften nur die behandelt werden, die Gefahr liefen, innerhalb des Sabbats zu sterben. Alle anderen konnten auf den nächsten Tag warten. Das war die offizielle Lehre der Pharisäer unter den Juden damals. Christus sah natürlich auch diesen Mann und für ihn war er ein bemitleidenswerter Mann, ein armer Mann, dem er nach seiner Barmherzigkeit unbedingt helfen wollte. Und nun ergibt sich daraus eben die folgende Situation. Was sollte er tun? Und vielleicht fragten sich damals manche Leute, die diesen Konflikt auch so etwas mitbekommen und gespürt haben, vielleicht fragten sie sich, warum heilt er ihn nicht einfach am nächsten Tag? Warum kann er nicht einen Tag warten? Dieser Mann war doch schon so lange krank. Ein Tag mehr. Es ist sowieso ein Sabbat. An dem kann er eh nicht arbeiten. Warum kann man nicht diesen einen Tag warten? Und ich sage es ganz ehrlich, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich das gefragt hätte. Und wisst ihr warum? Weil auch den Leuten klar war und auch uns klar ist, wenn der Herr das tut, dann bedeutet das Konflikt und Streit. Und ich mag keinen Streit. Die wenigsten Leute mögen Streit. Leider gibt es manche, die mögen ihn, aber die wenigsten mögen ihn nicht. Jetzt ist die Frage, mag Jesus Streit? Wollte er einfach den Konflikt, die Konfrontation? Und die Antwort ist definitiv nein. In Matthäus 5,9 spricht er selbst, glückselig sind die Friedfertigen. Oder man könnte auch übersetzen, die Friedensstifter. Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und der von ihm gelehrte Apostel Paulus schreibt in Römer 12,18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Es ist definitiv das Gebot der Schrift und des Herrn Jesus, wenn es irgendwie möglich ist, mit den Menschen um uns herum in Frieden zu leben. Jesus mag keinen Streit. Er liebt den Frieden und liebt es, wenn Menschen Frieden stiften. Er selbst war bereit, sein Leben hinzugeben, um Frieden zwischen Mensch und Gott zu stiften. Aber hier standen Dinge auf dem Spiel, die in diesem Fall wichtiger waren als der Frieden. Und nein, deshalb konnte er ihn nicht einfach morgen heilen. Die Pharisäer vertraten eine Lehre, die Gott entehrte, Menschen quälte, das Böse forderte und den Menschen versprach, sie in den Himmel zu führen, obwohl sie sie in Wahrheit in die ewige Verdammnis leiteten. Sie lehrten über Gott, dass es ihm nur darum ging, dass man äußerlich möglichst viele Regeln einhalte, wie ja, der innere Mensch zu ihm stand, sei ihm nicht so wichtig und daraus entspringt natürlich die Möglichkeit, dass wir es schaffen können, gerecht genug zu sein, wenn wir nur uns genug anstrengen. Und diese äußeren Regeln sind Gott alles wert. Wie es den Menschen geht, ist ihm im Großen und Ganzen egal, auch ob dieser Mann hier jetzt leidet oder nicht. Das war ihre Ansicht, die sie lehrten. Damit verleumdeten sie Gottes Charakter, entstellten seine Barmherzigkeit und, wie gesagt, führten Menschen durch ihre Lehre in die Verdammnis, weil der Weg, den sie leiteten, eben nicht zur Gerechtigkeit vor Gott führte. Das hatten wir letztes Mal schon betrachtet. Und wegen all dem, weil es um wichtige Wahrheiten ging, weil es um Gottes Ehre und das Heil der Menschen ging und weil sie absolut keine Bereitschaft zeigten, sich belehren zu lassen, wegen all dem konnte Jesus diesen Mann nicht einfach erst am nächsten Tag heilen. All diese Fragen kondensierten nämlich in dieser einen Frage, darf Jesus diesen Mann am Sabbat heilen oder nicht? Und deshalb konnte er hier nicht einfach schweigen. Stattdessen, wahrscheinlich entweder mitten währenddessen oder auch nachdem er die Schriftauslegung vollzogen hat, vielleicht sogar im Rahmen der Schriftauslegung, spricht er nun vor den Augen aller und sagt zu diesem Mann, komm her und stell dich in die Mitte. Oder um es genau zu sagen, wie es das Wort sagt, steh auf und tritt in die Mitte. Er zitiert diesen Mann, sodass alle Augen auf ihn gerichtet sind und er spricht zu ihnen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Das ist seine Herausforderung. Und damit bringt er auch den Streitpunkt sehr gut auf den Punkt. Er sagt ihnen, wenn ich helfen kann und tue es Gutes, Wenn ich aber helfen kann und tue es nicht, dann tue ich Böses. Es ist böse, einem Menschen eine Wohltat zu entziehen, die man ihm geben könnte. Und das lesen wir auch in Jakobus 4,17. Wer nun Gutes zu tun weiß und tut es nicht, dem ist es Sünde. Es ist Sünde, es einfach nicht zu tun. Und im zweiten Teil spitzt er das noch mehr zu. Er stellt nun nicht nur Gutes tun oder Böses tun gegenüber, sondern Leben retten oder Leben oder töten. Und dem liegt eben zugrunde, dass eben das, diesen Menschen Leben zu geben, ja, dass er sein Leben retten würde. Er würde diesen Mann wieder arbeitsfähig machen. Er würde sein Leben, das von Elend geprägt ist, einen großen Segen tun. Sie hingegen, ihnen war das egal. Sie verlangten von ihm, dass er ihn in seinem Leben lässt. Und das bezeichnet der Herr hier als töten. Man könnte es auch anders verstehen, möchte ich auch in den Raum stellen, dass es möglicherweise sogar eine direkte Anklage an sie ist, indem er sagt, ich bin dabei, diesem Mann Leben zu geben und ihr sitzt da und versucht mir mein Leben zu nehmen. Ihr wollt mich eigentlich nur töten. Was ist nun schlimmer am Sabbat? Pläne auszuhacken, um Gerechte zu töten oder Menschen Barmherzigkeit zu erweisen? Und damit stellt er den Fehler ihrer Überlieferung heraus. Erstens, durch die Gebote, die sie aufgestellt hatten, verbieten sie Gutes zu tun. Sie tun den ganzen Maßstab für gerecht und ungerecht völlig aus den Fugen heben. Das hatten wir auch letztes Mal schon. Es wandert von innen nach außen. Ja, Barmherzigkeit und dergleichen sind egal. Und ja, sie unterstellen natürlich auch Gott, all diese Dinge nicht berücksichtigt zu haben, als er sein Sabbatgebot gab. Und in Wahrheit tat er das. Er meint seinen Sabbat ernst, aber er meinte ihn nicht so, wie sie ihn auslegten. Und zweitens, wie ich auch schon gesagt hatte, schmähen sie damit Gott, denn solch ein Gesetz verleugnet quasi Gottes Barmherzigkeit. Solch ein Gebot vermittelt die Botschaft, dass Gott die Not der Menschen im Großen und Ganzen egal sei. Und zuletzt, es war ein Teil von diesem ganzen Lehrsystem, das Menschen in die ewige Verdammnis leitete, weil es sie zu Selbstgerechtigkeit führte und nicht dahin, Buße zu tun und Gnade bei Gott zu suchen. Und mit dieser Aussage, mit dieser Konfrontation sehen wir auch gleich, wie der Herr sie zum Schweigen gebracht hatte. Denn ihre Auslegung war ja nur, es geht hier nur um Gehorsam oder Ungehorsam. Und er sagt hier auf einmal, nein, es geht um Gutes tun oder Böses tun. Und sie können gar nichts darauf antworten. All diese hochgelehrten, gebildeten Pharisäer sitzen da und müssen schweigen. Aber dass sie schweigen, zeigt auch nochmal viel mehr ihre Verstocktheit und Bosheit auf. Anstatt bereit zu sein, sich in irgendeiner Form zu hinterfragen, anstatt sich zu denken, oh, ich kann darauf nichts erwidern, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, kommt ihnen nichts davon in den Sinn. Wenn sie ihn nicht anklagen können, dann schweigen sie lieber. Sie sind verstockt. Aber zuerst möchte ich eben den Fokus eben darauf richten, was der Herr hier eben jetzt tat, was wir betrachtet haben. Der Herr stellt sich hin und fordert sie heraus. Er geht, wir haben in den, natürlich lernen wir in der Schrift, der Herr ging nicht am ersten Tag seines Dienstes nach Jerusalem und haute den Leuten alle ihre Irrlehren um die Ohren, sondern er war sanft und langmütig und lehrte Stück für Stück. Er suchte nicht beständig den Konflikt, das werden wir auch später noch sehen. Aber in so einer Konfrontation war er nicht bereit, zurückzuschrecken, sondern er stand auf für die Wahrheit. Wie das in unserem Leben aussehen kann, das ist ganz unterschiedlich, da will ich jetzt gar nicht groß Beispiele liefern. Aber wenn eben, ja, wir sind nicht berufen rauszugehen und ja, jedem Menschen seine Fehler um die Ohren zu hauen, aber wenn sie die Lüge und Bosheit zu uns kommt und uns herausfordert, wie es eben hier der Fall ist, dann wäre es falsch, zurückzuschrecken, einfach nur um seine Ruhe zu haben, um Frieden zu haben, weil man keine Lust auf diese Auseinandersetzung hat, sondern dann entstehen Situationen, in denen es nötig ist, Flagge zu zeigen, und das tut der Herr Jesus hier. Ich hatte mehrfach darauf Bezug genommen, was die Lehre ist, die hier im Raum steht. Ich habe es letztes Mal Gesetzlichkeit genannt. Ich möchte diesmal etwas genauer von Werksgerechtigkeit sprechen. Wir haben im Deutschen im Gegensatz zum Englischen hier den Vorteil, dass es hier diesen Unterschied gibt. Und ich möchte davon sprechen, weil es dieser Begriff klarer auf den Punkt bringt. Werksgerechtigkeit beschreibt, ich will durch meine Werke gerecht vor Gott sein. Entweder in meiner Rettung oder auch in meiner Heiligung. Ich will aus meiner Kraft durch meine Taten gerecht vor Gott sein, mich letztlich dafür rühmen und lehre andere, das auch zu tun. Und das ist eine Lehre, die eben Gott verunehrt und Menschen in die Verdammnis führt und daher auch hier von Christus angesprochen wird. Ich wollte jetzt nochmal diese Unterscheidung machen, weil letztes Mal haben wir viel von Gesetzlichkeit geredet und das ist eben ein Begriff, der gern mal sehr relativ gebraucht wird. Ich habe ein Zitat gelesen, wo einer sagt, gesetzlich, das ist alles, was auf dem theologischen Spektrum rechts von mir ist, und liberal, das ist alles, was links von mir ist. Und so behandeln halt viele oft diesen Begriff. Alle, die es etwas ernster nehmen als ich, die beschimpfe ich als gesetzlich, und alle, die es nicht, manche Dinge nicht so ernst nehmen, die beschimpfe ich als liberal. Es ist etwas schwierig, den Begriff der Gesetzlichkeit zu fassen, aber es sei nur dazu gesagt, es bedeutet nicht, dass jeder, der darum bemüht ist, Gottes Gebote zu halten, dass das gesetzlich wäre. Vielmehr ist das Verderbliche eben dann, wenn es eben zur Werksgerechtigkeit führt, wenn ich durch Gebote vor Gott gerecht werden will, meinen Stolz dadurch nähere, oder wenn ich Gebote aufstelle, wie die Pharisäer, die nicht ferner von der Bibel entfernt sein könnten und damit den Menschen ein viel zu schweres Joch auferlege. Und dennoch, um das einfach nochmal zu sagen, bedeutet es nicht, dass jegliche Form davon, Gottes Wort so treu wie möglich einhalten zu wollen, gesetzlich wäre. Und ich sage das eben auch deshalb, weil nicht nur das die Richtung ist, gegen die man sich wehren muss, sondern eben auch die Gegenrichtung. Eben was dann irgendwann dann auch tatsächlich als liberal bezeichnet werden kann, was Gerechtigkeit verwirft und einem Menschen die Verantwortung abspricht, vor Gott nach bestem Wissen und Gewissen gerecht handeln zu müssen. Ja, auch das ist die andere, eine weitere Richtung, gegen die man sich gegebenenfalls wehren muss. Klammer zu. Das war der erste Punkt. Der Herr konfrontiert. Und auch das, es wird Situationen geben, wo das von uns gefordert ist. Und das nächste, was wir sehen, der zweite Punkt damit auch, ist etwas, was vielleicht auch manch einen etwas verwundert, wenn er es liest. Wir lesen in Vers 5, und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah. Mit Zorn. Ja, etwas, was wir nicht so oft von unserem Herrn lesen in den Evangelien. Um genau zu sein, ist es tatsächlich das einzige Mal, wo wirklich dieses Wort für den Herrn in den Evangelien gebraucht wird. Das einzige Mal. Es gibt andere Stellen, wo sein Verhalten es uns zeigt. Zum Beispiel in der Situation, als er mit einer Peitsche durch den Tempel ging und ihn reinigte. Ja, wird er auch von Zorn getrieben gewesen sein. Aber nur hier steht es wörtlich. Und ja, es wird manch einen vielleicht ins Nachdenken bringen. Steht das nicht irgendwie im Widerspruch zur Liebe des Herrn? Und die Antwort ist tatsächlich ein ganz klares Nein. Warum? Zorn entsteht aus Liebe letztlich. Wir werden zornig, wenn das, was wir lieben, angegriffen wird. Dann werden wir zornig. Jesus liebte Gott, aber die Lehre der Pharisäer verunehrte ihn. Jesus liebte die Menschen, aber die Lehre der Pharisäer leitete sie in Richtung Hölle. Jesus liebte die Wahrheit, aber die Pharisäer verdrehten sie und deshalb wurde er zornig. weil Jesus so viel Liebe hatte, wurde er zornig. Wir dürfen diese Lehre niemals vergessen. Zorn ist ebenso eine Eigenschaft Gottes oder eine, kann es als Eigenschaft bezeichnet werden, auf jeden Fall eine Gefühlsregung des Herrn, die im Alten Testament häufig genug genannt wird, dass wir sie nicht leugnen können. Wir lesen zum Beispiel in den Psalmen, Psalm 7, ich schlage es kurz auf. Psalm 7, dort spricht David ab Vers 12. Psalm 7, Vers 12. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Täglich. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt und richtet auf jenen tödliche Geschosse. Das ist wie David den Zorn Gottes beschreibt. Und in Psalm 2 wird dasselbe auch auf den Sohn bezogen. Psalm 2, Vers 12. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Das ist eine starke Warnung an alle und die immer wieder gehen sollte an alle, die den Herrn immer noch ablehnen, die weiter in Sünde und Ungehorsam leben wollen, den Herrn Jesus nicht als ihren Retter und Herrn annehmen wollen. Wer Gott zum Feind hat, hat allen Grund, seinen Zorn zu fürchten. Wer aber seine Schuld eingesteht und Vergebung sucht, auf den trifft zu, was in Römer 5, Vers 1 und 2 steht: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wer im Glauben die Versöhnung gesucht hat, der hat in dieser Form den Zorn nicht mehr zu fürchten. Nur wenn er dennoch in Ungehorsam wandelt, hat er sich anders zu fürchten, aber der allmächtige Gott kann auch ohne uns in die Hölle zu schicken uns genug, ja, ich sage jetzt mal, Lektionen erteilen. Was lernen wir daraus? Zorn ist eine Regung, die der Herr innehatte, und damit ist es auch eine legitime Gefühlsregung. Es ist nicht so, dass wir sagen könnten, Zorn ist grundsätzlich sündig. Zorn hat sogar, je nachdem, oder kann auch positive Eigenschaften haben. Zorn entwickelt oder setzt Kräfte frei und treibt uns dahin, Missstände, wenn wir sie sehen, zu beheben. Zorn kann uns auch zum Guten antreiben. Aber Zorn ist auch eine Regung, der wir unbedingt immer misstrauen sollten und die mit sehr viel Vorsicht genossen werden muss. Und zwar aus mindestens zwei Gründen. Ich hatte gesagt, Zorn entsteht, wenn das, was wir lieben, angegriffen wird. Und das Problem ist, wir lieben ganz schön viele Dinge, die wir nicht lieben sollten. Und deshalb werden wir dauernd zornig, wenn wir nicht zornig werden sollten. Und wenn wir allein nur bei möglichen Lehrstreitigkeiten bleiben, wir lieben es oftmals, unsere Ruhe zu haben und werden zornig, werden deshalb zornig, wenn uns etwas Mühe macht. Wir lieben es vielleicht, der Chef zu sein und werden zornig, wenn jemand unsere Autorität in Frage stellt. Und vielleicht lieben wir es auch einfach nur Recht zu haben und werden deshalb zornig, wenn uns widersprochen wird. Und gerade diese Liebe wird schnell mit der Liebe zu Gott und der Liebe zur Wahrheit verwechselt. Deshalb sollten wir uns da immer sehr deutlich hinterfragen. Geht es mir wirklich um das, was wirklich auch Gott wichtig ist? Oder hasse ich es nur, wenn mir widersprochen wird? Liebe ich Gott? Oder liebe ich einfach nur mich für meine Ansichten? Wir müssen uns da wirklich hinterfragen, denn genau das ist der Fehler, der uns manchmal dazu bringt, bei Dingen, für Dinge einen Eifer zu entwickeln, die dieses Eifers gar nicht wert wären. Zorn, wir sollten uns immer stark hinterfragen. Es gibt Situationen, in denen er angebracht ist, aber zu oft kommt er hoch, wenn er nicht angebracht ist. Die zweite Gefahr ist noch, und die besteht sogar, wenn der Zorn gerechtfertigt ist: eine Frucht des Geistes in Galater 5 ist Selbstbeherrschung. Und Zorn ohne Selbstbeherrschung wird immer fatal, selbst wenn er gerechtfertigt ist. Gottes Zorn ist nie ungezügelt. Er bricht nicht einfach aus ihm heraus. Es ist nicht so, dass wenn Gott zornig wird über die Sünde, dass er dann die Kontrolle über seine Handlungen oder seine Zunge verliert. Das sehen wir allein schon daran, Gott zürnt jeden Tag über die Sünder, aber wie viele Jahre lässt er sie gewähren? Gottes Zorn ist nie unkontrollierend. Auch unser Zorn muss unbedingt von der Geistesfrucht der Selbstbeherrschung in Zucht genommen werden, selbst wenn er gerechtfertigt ist. Zorn ist also nicht grundsätzlich sündig und in solch einer Situation eben auch angebracht, wenn wirklich Gott geschmäht wird und Menschen zum Verderben geleitet werden. Aber wie jemand mal sagte, viel zu schnell meinen wir unser Zorn, oder viel zu schnell meinen wir, unser Zorn sei gerechtfertigt. Und ein Mann sagte mal, heiliger Zorn ist eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Meistens ist es andere. Wir müssen uns gut überprüfen. Das nächste, was wir am Herrn Jesus sehen, zeigt uns sogar ein bisschen, wie der Zorn des Herrn anders ist als unserer. Denn im selben Satz heißt es, indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Dritter Punkt, ja. Er wird traurig. Hier heißt es nämlich, ja, betrübt, und betrübt, das können wir auch beschreiben, das könnte man auch übersetzen mit Kummer oder Trauer. Betrübnis. Er war gleichzeitig zornig und auch traurig. Und wir lesen auch worüber? Wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Man könnte auch sagen, die Verhärtung. Und das sehen wir eben genau daran, sie schweigen. Ihr Herz ist verhärtet. Sie sind nicht bereit, die Wahrheit anzunehmen, selbst wenn sie gerade vor ihnen steht. Wenn sie ihnen so klar präsentiert wird, dass sie nicht mal eine Antwort darauf haben. Und wenn Wunder geschehen, die noch nie geschehen sind, sie verstocken ihr Herz, sie wollen nicht an die Wahrheit glauben. Komme, was wolle. Und das macht den Herrn traurig. Einerseits ist der Herr genau über diesen Zustand zornig. Ja? Wenn ein Sünder sich in seiner Sünde verbeißt und sich gegen die Wahrheit wehrt. Und je mehr Licht er bekommt und weiter festhält an der Lüge und an der Bosheit, desto mehr zürnt es den Herrn. Aber gleichzeitig empfindet er Trauer darüber. Warum? Weil es so unfassbar tragisch ist. Weil es so unfassbar tragisch ist, dass der Herr schuf sich die Menschen, um in Frieden mit ihnen zu leben, um ihnen Segnungen zu geben und dass sie ihn wiederum ehren. Und aus ihrem Trotz und ihrer Verhärtung heraus wehren sich die Menschen dagegen. Und selbst als er kam, um ihnen einen Ausweg zu geben, um aus ihrer selbstverschuldeten Not wieder herauszukommen, wehren sie sich weiterhin. Und das ist tragisch. Das ist auch heute noch tragisch bei jedem Sünder, der sich dagegen wehrt, zum Herrn umzukehren, obwohl er ihm das Leben darreicht. Und der Herr ist traurig und wünscht sich die Umkehr. Und diese Regung wird gut auch erkennen wir zum Beispiel in Lukas 19. Lukas 19, Vers 41, dort kommt der Herr, es ist der Einzug des Herrn nach Jerusalem. Und ich schlage die Stelle kurz auf. Lukas 19, der Herr kommt nach Jerusalem und dann heißt es in Lukas 19, Vers 41, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Er weinte vor Trauer. Warum? Und er sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Es trauert ihn, wenn Menschen, es kam zu ihnen, was zu ihrem Frieden dient, der Messias kam. Und wenn sie sich einfach verstocken und diesen Frieden, den er ihnen geben will, nicht nehmen, es trauert ihn. Und so heißt es weiter, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und so ist es auch beim einzelnen Menschen, wenn er sein Leben lang diese Gnade ablehnt, dann wird ihm nach seinem Tod nur noch der Zorn Gottes vor Augen stehen. Und die Trauer und das Erbarmen wird weichen. Für alle Ewigkeit. Ja, das ist das Erbarmen des Herrn. Gleichzeitig, und das ist auch ein wunderbarer Charakterzug, dass er gleichzeitig Zorn über die Sünde haben kann und doch Mitleid mit dem Sünder. Wie groß die Sünde des Sünders auch ist, er hat Zorn darüber, aber gleichzeitig sieht er das Unheil, das er damit über sich bringt und hat Mitleid damit. Diese Verbindung ist es, die den Herrn letztlich ans Kreuz brachte. Diese Verbindung trieb ihn dazu, diesen Ausweg zu schaffen, die Sünde nicht unter den Tisch fallen zu lassen, denn er ist zornig darüber und das zu Recht. Aber er hat auch Erbarmen und darum schaffte er einen Weg, um beides zu befriedigen. Er wurde selbst Mensch und ging ans Kreuz und ertrug die Strafe, die wir verdient hätten, um sowohl der Gerechtigkeit als auch der Gnade Genüge zu tun. Und wer es im Glauben annimmt, der wird Vergebung erfahren. Und so sehr wir sollten immer wieder lernen, darüber zu staunen, vor allem über diese Mischung dieser Vollkommenheiten Gottes, aber gleichzeitig sollten wir es uns auch zum Vorbild nehmen. Genau so geschieht Feindesliebe. Wir müssen nicht die Bosheiten kleinreden und sünden, aber wir müssen lernen, dennoch Mitleid mit den Menschen zu empfinden, wegen all des Unheils, das sie damit letztlich über sich selbst bringen in der Verdammnis. Und das lehrt uns, wie der Herr sowohl die Sünde weiterhin zu hassen und doch die Feinde und die Sünder lieben zu können. Diese Verbindung dieser beiden Gefühlsregungen. Ja, und das ist eben auch die rechte Verbindung in einer solchen Situation, wenn es um die Wahrheit geht. Wirklich, es ist ein gewisser Zorn, der uns antreibt, angebracht, aber immer verbunden mit Erbarmen mit den Menschen, gegen die wir gegebenenfalls sprechen müssen. Erbarmen, Mitleid, Liebe. Ja, das waren die Gefühlsregungen, die uns gezeigt wurden. Also die Situation, der Herr hat gepredigt, er hat sie herausgefordert, der Mann steht in der Mitte, die Pharisäer schweigen und sind nicht bereit umzukehren. Das tut er nun. Er hätte immer noch die Möglichkeit, einen Rückzieher zu machen, aber er tut es nicht. Er spricht, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Und wie zu erwarten, geschieht es in Vers 6, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Der Herr Jesus war bereit, Opfer für die Wahrheit zu bringen. Er wusste, dass mit heftigen Gegenreaktionen zu rechnen ist, und doch nahm er sie wohlwissend in Kauf, weil es in diesem Moment einfach recht war. Und auch hier tun wir gut daran, uns den Herrn als Vorbild zu nehmen, wenn es wirklich um solches geht, auch bereit zu sein, Opfer in Kauf zu nehmen. Schon zu Beginn der Szene waren die Pharisäer ihm nicht wohlgesonnen, aber jetzt sind sie in Rage. Lukas schreibt, dass sie mit Unverstand erfüllt wurden. Einfach, sie wurden rasend, verrückt. Wir wollen diesen Mann nur noch tot sehen. Und das treibt sie sogar dahin, dass sie sich verbünden mit ihren eigentlichen Feinden, den Herodianern. Um es kurz zu machen, um nicht viel zu erklären, die Herodianern waren, ich sage jetzt mal, regierungsfreundlich und die Pharisäer feindlich. Denn die Regierung war die Besatzung und die Juden hassten die Besatzung. Und die Herodianer waren Anhänger von Herodes, dem von Rom eingesetzten König. Sie waren sich politisch eigentlich völlig entgegengesetzt, aber scheinbar hassten sie beide Jesus. Bei den Herodianern wissen wir es nicht genau, aber kein mächtiger Mann mag einen weiteren mächtigen Mann in seinem Gebiet. Von daher macht es Sinn, dass er Jesus auch nicht wohlgesonnen war. Und sie verbünden sich über alle Grenzen hinweg, um diesen Mann aus dem Weg zu schaffen. Und wir sehen darin auch, wie sich erfüllt, was in Psalm 2, Vers 2 geschrieben steht. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Sie kommen zusammen in diesem einen Ziel, gegen den Herrn vorzugehen. Und auch das, ja, malen wir es uns vor Augen, auch das ist möglich, dass sich alle Welt wieder einmal gegen die Kinder Gottes verbündet. Aber der Herr hat es uns vorgemacht, dennoch für die Wahrheit gerade zu stehen. Manchmal wird dasselbe von uns gefordert werden, alle Ablehnung der Welt in Kauf zu nehmen, damit Gottes Wohlgefallen auf uns liegt, selbst wenn alle Welt sich zusammentut, um einen einzigen Mann umzubringen. Er nimmt Opfer in Kauf. Und doch, und darüber bin ich jetzt froh, wie es jetzt nun weitergeht, um nicht einen falschen Eifer zu schüren, er stürzt sich nicht einfach hinein in Streit. Es heißt dann nämlich in Vers 7, aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Er zieht sich zurück. Ein Rückzug. So steht es wirklich da. Er zieht sich zurück. Er stürzt sich jetzt nicht völlig hinein in den Kampf. Er steht für die Wahrheit gerade und erkennt doch, dass sich jetzt in diesen Krieg zu stürzen nicht zum Guten dienen würde in diesem Moment. Der Punkt ist klar gemacht worden. Und nun zieht er sich zurück. Und auch Matthew Henry schreibt in seinem Kommentar, während seine Feinde versuchten, ihn zu töten, verließ er den Ort, um uns zu lehren, uns in unruhigen Zeiten zu unserer eigenen Sicherheit zurückzuziehen oder den Ort zu wechseln. Und wenn das selbst bei Christus legitim war, dann müssen auch wir uns nicht mit Gewissenskonflikten plagen, wenn wir solches tun, je nach Situation. Und der letzte Punkt soll auch ein ermutigender sein. Was wir jetzt beschrieben haben, ist definitiv unangenehm, wenn es eintrifft. Ja, wenn man wirklich sich hinstellen muss, auch wenn man weiß, oh Mann, das wird mir Probleme bereiten. Aber oftmals tut man es nicht mit der Begründung, wir müssen doch die Menschen erreichen. Wir können doch keinen Zwist in irgendeiner Form riskieren, denn sonst erreichen wir doch weniger Menschen. Und was wir aber nun sehen beim Herrn, ist das genaue Gegenteil. Er hat sich darauf eingelassen, für die Wahrheit einzustehen. Und was sehen wir? Die Menschen ziehen ihm in Scharen nach von allen Himmelsrichtungen. Es heißt, und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach. Manche gehen davon aus, dass er sich an das Ostufer des See Genezareth zurückzog, um dort wirklich dem Einfluss nicht ausgesetzt zu sein. Und das würde auch erklären, dass die aus Galiläa ihm folgten. Muss aber nicht sein. Auf jeden Fall eine große Menge aus Galiläa kam, aber auch aus Judäa, weiter entfernt. Und von Jerusalem, sogar von der Hauptstadt kamen sie. Dann von Idumäa. Idumäa war noch südlich von Judäa, ein noch viel weiterer Weg. Idumäa waren von der Abstammung her Edomiter, die von den Juden in den Makkabäerkriegen unterworfen wurden. Dort lebten einige Juden, aber ja, wahrscheinlich kamen doch beide Volksgruppen. Also haben wir hier auch ein Zeugnis davon, wie es beginnt, dass wirklich auch die Heiden zu Christus strömen und seinen Segen erfahren. Sie kamen von Idumäa, von jenseits des Jordan, das wird eben Perea genannt, auch ein Gebiet, wo viele Juden lebten, aber eben nicht nur. Dann aus der Gegend von Tyros und Sidon, das war nordwestlich, Tyros und Sidon, Städte, die auch im Alten Testament häufiger genannt werden, heidnische Städte. Und sie kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Eine riesige Menge kommt zu ihm. Die Führer und Obrigkeiten, die lehnten ihn ab, die wollten ihn tot sehen. Aber die Menschen in Not, die suchten ihn, die kamen und das in großen Scharen. Und auch einfach, um diese Situation uns noch bildlicher vor Augen zu malen, schildert uns Markus diese Situation. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereit zu halten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängte. Denn er heilte viele, sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Also ein riesiges Gedränge, das entstanden sein muss. Aber auch etwas, was Matthew Henry schrieb und ich vergessen habe abzutippen. Einfach, wir sehen das auch als Beispiel, wie er sich dem dennoch hingibt. Also er lässt sich bedrängen von diesen Leuten, die in völlig unangebrachter Weise hier auf ihn einstürmen, um ihre Not gelindert zu bekommen. Er lässt sich darauf ein. Nicht komplett, er zieht sich dann auch in das Boot zurück, wahrscheinlich um zu lehren. Denn zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 1 heißt es, und wiederum fing er an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte, und das Volk war am See auf dem Land, und er lehrte sie vieles. Also er lehrte vom Schiff aus, hat bestimmt schon mal jeder irgendwo gehört, wahrscheinlich war das da auch der Fall. Aber wir sehen einfach dieses Gedränge, einerseits diesen großen Andrang und auch wie er bereit ist, die Notleidenden auch in überzogener Art, die in überzogener Art kommen, anzunehmen und ihnen abzuhelfen von ihren Nöten. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes, und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Damit hatten wir uns schon beschäftigt. Der Herr will keine, ja, die Dämonen kennen ihn natürlich, aber er will keine Publicity von Dämonen haben. Und allgemein wollte er, dass er erkannt wird an seinem Handeln und an seinem Lehren. Denn sonst hätte er selbst hinausgehen können und sagen, hallo, ich bin der Sohn Gottes, aber das tat er nicht. Er wollte, dass die Menschen es selbst erkennen. Ja, das war der letzte Punkt. Kommen wir zum Fazit. Dieser Abschnitt beschreibt den Beginn eines Wendepunktes im Leben Jesu. Ich hatte es schon angedeutet. Die ihm noch nie wohlgesonnenen Pharisäer haben sich endgültig ihrem Unverstand hingegeben und wollen ihn nur noch tot sehen. Am Ende des Kapitels wird der Bruch dann auch öffentlich vollzogen. Das ist dann, wenn sie sagen, er treibt die Dämonen durch den Beelzebul aus. Das ist dann nur noch die äußere Erklärung für das, was sie hier schon beschlossen haben. Woraufhin der Herr Jesus seine Lehrtätigkeit dann auch mehr auf seine Jünger richten wird als auf die Masse. Dieser Bruch musste kommen, weil er nicht kam, um mit der Welt Frieden zu schließen, sondern um sie zu überwinden und die Welt zu retten. Und nun heißt es in Matthäus 10, 24 und 25, der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn auch uns Situationen treffen werden, in denen wir mutig zur Wahrheit stehen müssen. Nehmen wir uns am besten jetzt schon vor, es unserem Herrn nachzuahmen, mutig zur Wahrheit zu stehen. Amen.